Hier ist literaturlaunch.eu. Heute mit von Ulla Motes und sie hat das Buch geschrieben, Ich spüre dich leben. Und die erste Frage, die ich mir so gestellt habe, war, wann kam denn Stella zu Ihnen?
Zu mir?
Ja. Wann gab es denn so die Idee von Stella?
Die Idee von Stella gab es, die entstand aus einer Frage heraus, weil ich wollte ein Buch schreiben. Also ich habe mir die Frage gestellt, warum Menschen, wenn es wirklich schwierig wird, wenn das Leben über sie hereinbricht, wenn es alles zu komplex wird, warum Menschen dann allzu leichte Lösungen suchen. Also zum Beispiel Verschwörungstheorien anhängen oder irgendwelchen Populisten oder irgendwelchen Parteien, die das Blaue vom Himmel versprechen und man eigentlich aber doch sehr genau merkt, das kann alles nicht sein und das funktioniert so nicht. Trotzdem hängen diese Menschen dem an, weil es sie beruhigt, weil es irgendwie ein Ausweg ist. Und ich wollte wissen, wie es dazu kommt, wie Menschen, die eigentlich ganz vernünftig sind, dazu kommen. Und habe mich wissenschaftlich kundig gemacht bei Pia Lamberti und Katharina Nocun, die ein Buch geschrieben haben, Fake Facts. Und da geht es um Verschwörungserzählungen und darum, was Menschen dazu prädestiniert, daran zu glauben. Und so kam ich zu Stella, weil ich einen Menschen gesucht habe, eine Figur gesucht habe, die einer Verschwörungserzählung verfallen könnte. Und so kam ich zu bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen, aber vor allem zu dem, was in der ersten Szene meines Buches passiert, nämlich ein Erlebnis mit Kontrollverlust. Etwas, was das Leben so aus der Bahn wirft, dass man eigentlich überhaupt nicht mehr weiß, wie es weitergeht.
Wann war das eigentlich klar, dass es zu so einem Kontrollverlust kommt?
Ganz am Anfang.
Das war von Anfang an vollkommen klar?
Ja. Ja, also ich wollte eben sie vor so eine, ich kann jetzt mal sagen, vor so eine Challenge stellen, sozusagen, meine Figur. Und und dann habe ich das gemacht. Ich habe es natürlich, das, was dann inhaltlich genau passiert, das habe ich im Plot mir überlegt. So kam es dann zu genau dieser Situation, dass ihr Mann, der eben ein Investmentbanker ist und sich der Überführung wegen Betrug, wegen Insiderhandel entzieht durch einen Abschiedsbrief und durch sein Verschwinden. Er ist.
Ja,
mein Leichnam erspare ich dir.
Ja, also er hat einen Abschiedsbrief gegeben, wie einer, der gerade einen Selbstmord gemacht hat.
Ja.
Und er war auf einmal nicht mehr da. Und man konnte ihn auch nicht finden. Polizei kam an und dann kam, wenn das nicht alles schon genug gewesen wäre, dann kam noch die Geburt ihres Sohnes dazu.
Ja. Ja, sie war hochschwanger. Die beiden haben sich geliebt. Eine Liebe seit Kindheitstagen. Trotzdem.
Ja, und ich fand das hat mich sehr erschrocken. Wie kam es eigentlich dann auch einmal bei Investmentbankern, wie kam es zu dieser Idee, das alles im Bankerbereich mehr oder weniger arbeiten zu lassen oder geschehen zu lassen?
Das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, ehrlich gesagt. Aber ich habe nach einer Verschwörungstheorie gesucht. Und da sind Finanzen ganz gut, also Wirtschaft interessiert mich und da geht's um viel. Und es soll auch um viel gehen. Und das Zweite war, ich bin während der Buchmesse immer bei einer Freundin in Frankfurt, wir haben unsere Kinder gemeinsam bekommen, daher kennen wir uns, so wie Stella auch ihr Kind bekommen hat, mit uns zusammen sozusagen. Und sie hat eine wunderbare Wohnung, die sehr kuschelig ist und sehr warm und sehr einladend und im Westend ist und auch nicht arm ist. Und das ist genau das.
Westend ist nicht arm, nein.
Nein, und das ist, und in dieser Wohnung spielt das Buch. Also da habe ich Stella reingesetzt. Ich wollte sie in so ein Nest setzen und das ist so ein Nest. ich empfinde es dort immer sehr als Nest, weil meine Freundin und ihr Mann mich zur Buchmesse immer so verwöhnen und mir Abendessen machen und was für Abendessen und dieses Nest und Buch und all das, das passte dazu und so kam das.
Ja, wobei man ja sowieso in Frankfurt unwahrscheinlich gut solche Bankergeschichten auch spielen lassen kann.
Ich habe 2 Jahre in Frankfurt gelebt und das war natürlich auch gut, da ein gewisses Heimspiel zu haben. Man kann die Atmosphäre der Stadt eben empfindet man aus sich heraus, weil man sie kennt. Man kennt bestimmte Orte, an die man die Protagonisten schicken kann. Das ist dann, also da ist es, muss man nicht so ganz doll recherchieren, um es authentisch zu machen, was die Örtlichkeit betrifft und die Stimmung betrifft. Und eben auch diese weltoffene und handelsaffine Stimmung in Frankfurt, die war mir auch wichtig. Also das passte einfach alles zusammen.
Ja, ich finde zum Beispiel Frankfurt, also gut, ich bin ja Hesse, das ist ja weitläufig bekannt und ich bin gerne ein Hesse.
Wunderbar.
Und ich finde einfach, Frankfurt ist auch so eine unterschätzte Stadt teilweise.
Total. Die gilt ja als hässlich. Und natürlich gibt es nicht so viele schöne Viertel. Sie ist ja auch extrem zerstört gewesen im Zweiten Weltkrieg. Und aber sie ist so entspannt. Sie ist so weltoffen. Das ist einfach wunderbar.
Also wenn man zum Beispiel, und da habe ich dann auch gemerkt, wie schön sie auch teilweise Frankfurt finden, zum Beispiel der Eiserne Steg.
Ja, ich die letzte Szene, der Eiserne Steg, das musste sein.
Der Eiserne Steg und dann schaut man dann da hoch und jeder, der schon mal auf dem Eisernen Steg gewesen ist oder oft über dem Main oder so war oder mit dem Schiff unterwegs war, vor allen Dingen abends, das ist so eine schöne Stimmung, die da
eine
herrscht.
Freundin sagt mir, also meine zweite Freundin in Frankfurt sagt mir, das ist immer ihre Weihnachtsbeleuchtung. Wenn man im Dezember nachmittags auf den Eisernen Steg geht oder auch schon im November, wenn es abends früh dunkel wird, also zu Bürozeiten noch dunkel wird, dann glitzern die Banktürme natürlich von oben bis unten, weil alle noch im Büro sind und alles noch hell ist. Und sie sagt, das sind meine Weihnachtsbäume.
Ja, das ist einfach eine wunderschöne Atmosphäre da. Frankfurt ist sehr weltoffen. Hessen finde ich sowieso, außer dem Vogelsberg, sind die, oder Nordhessen oder so, also auch Gießen. Also, ja, also Hessen hat schon sowas Besonderes für mich, wenn man auf einmal in einem anderen Bundesland ist und man ist gebürtiger Hesse, das wird schon schwierig. Das ist echt schwierig.
Ja, also das ist übrigens die mit dem Eisernen Steg. Das ist meine Vogelsberg-Freundin, die kommt aus dem Vogelsberg und hat mich dort auch mal eingeladen. Und so bin ich auch dazu gekommen, meine Prepper-Claire in den Vogelsberg zu schicken, weil es einfach passt.
Ja, wann kam es denn eigentlich, wo wir jetzt gerade darüber sprechen? Also es gibt ja so Verschwörungsgläubige, mehr oder weniger. Das ist eine Gruppe von Frauen, von 4 Frauen, glaube ich. 4 Frauen.
Monika, Claire, Violetta und Kim.
Genau.
Und dann kommt Stella dazu. Und dann kommt Stella dazu.
Und dann kommt noch Stella dazu. Und alle haben ihre Männer verloren und sie sagen, es ist eine große Weltverschwörung im Gange. Und sie bauen dann mehr oder weniger einen Bauernhof mitten im Vogelsberg.
Genau, die Claire hat so einen Bauernhof und das wird so ein Prepper-Bauernhof, also so ein Selbstversorger-Bauernhof, weil die eben sagen, die also diese Leute, diese superreichen, supermächtigen, dieses Kartell der Macht und des Geldes, die bringen die Welt zum Crash, ziehen sich dann auf ihre Pazifikinseln zurück. Und wenn alles so richtig unten ist, dann werden sie sozusagen, kommen sie zurück als Weltherrscher. Um das jetzt mal verkürzt zu sagen. Es hat natürlich alles ein bisschen mehr Hand und Fuß, aber ja. Und die sagen eben, nee, mit uns nicht, ne? Wir kommen durch und wir schotten uns da ab und ihr könnt uns mal.
Wie ist es, so eine Gruppe zu beschreiben?
Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe sie alle sehr geliebt, diese vier. Ich finde die super, muss ich gestehen. Also ich finde natürlich nicht super, was die sich denken. Aber die haben ja so eine Widerständigkeit. Zwar aus einem falschen Gedanken heraus, aber diese Widerständigkeit und der Zusammenhalt dieser Gruppe, den finde ich berührend. Also das hat mir gefallen, was die machen. Und also nicht, was die machen, sondern wie sie es zusammen machen,
ja, wie
sie zusammenstehen.
Genau.
Das hat mir gefallen. Und das ist ja auch genau das Verführerische. Bei Verschwörungstheorien, man ist dann in so einem abgeschlossenen Zirkel und mit Gleichgesinnten und man stärkt sich gegenseitig. Mhm. Und das ist dann völlig egal, was der gedankliche Hintergrund dabei ist. Wichtig ist das Gefühl, dass man sich stärkt. Und das ist bei diesen Frauen auch sehr stark. Und dem bin ich natürlich auch anheimgefallen. Und das wäre auch schön blöd, wenn ich dem nicht anheimgefallen wäre. Denn das muss ja auch stimmen. Das muss ja auch glaubhaft sein, was die machen.
Wobei ich jetzt einfach auch mal sagen muss, es ist halt ein allgemeines Problem der Echokammern, auch in den sozialen Medien, wenn man immer nur dasselbe von sich gibt, kriegt man mehr oder weniger auch immer wieder dasselbe zurück und man befeuert sich dann auch immer gegenseitig. Und wenn man dann, ich glaube, wenn man über die sozialen Medien zum einen solchen Verschwörungstheorien anhängt und dann halt einfach auch noch real solche Menschen kennenlernt, ich glaube, das ist ein Riesenproblem.
Das ist es. Vor allem, also ich finde es noch viel schlimmer, wenn es Menschen sind, die man schon lange kennt und die dann auf einmal komische Dinge von sich geben.
Mhm. Wie zum Beispiel bei mir an der Arbeit auf einmal Menschen kommen und sagen, die Erde ist eine Scheibe. Und ich stehe dann so, was?
Ja. Ja.
Ja, also das war während Corona und nach Corona war das echt extrem schlimm. Es war echt extrem.
Genau, und das war auch die Zeit, in der das in mir gereift ist. Also in der diese gesellschaftliche Frage in mir gereift ist. Und das Schlimme war ja, das hörte nicht auf. Es hört bis heute nicht auf. Und es ist etwas, was ich eben auch Politiker zunutze machen. Es wird eigentlich immer virulenter. Und deswegen musste dieser Roman irgendwie sein. Also es war mir wirklich wichtig, das zum Thema zu machen. Und was auch interessant war, als ich versucht habe, eben eine Verschwörungstheorie mir auszudenken im Finanzbereich, dann habe ich natürlich immer gegenrecherchiert. Und die ersten 3 oder 4, die ich mir ausgedacht habe und die ich total verrückt fand und abgefahren, wenn ich da recherchiert habe, dann habe ich festgestellt, ups, das ist ja tatsächlich so. Also da laufen ganz verrückte Sachen. Und ich habe eben auch mit Finanzkritikern gesprochen, unter anderem mit Carmen Losmann, die 2020 den Film Ökonomia gedreht hat, oder also da kam der raus, die sich da wirklich richtig gut auskennt. Und es ist echt erschreckend.
Das ist also prinzipiell, wenn ich halt einfach auf einmal höre, die Rothschilds haben die Macht und ich stehe dann da und denke so, ja, weil das ist so ein großes Bankhaus und ich stehe dann da, nein, das ist total klein, das ist Pillepalle, das ist total das kleine Bankhaus, das, was die an was die an Sachen rausrücken oder was sie an Kreditvolumen haben und so weiter und so fort. Dagegen ist die Volksbank Mittelhessen eine Großbank.
Ich meine, es gibt schon wirklich verrückte Sachen, zum Beispiel die Sache mit den Bilderbergern, ne? Die
ja
wirklich gibt einfach, das ist eben eine Tagung, die findet jährlich statt von Menschen, die sehr großen Einfluss haben und die Geld haben, die Macht haben und es ist ein geschützter Ort. Also die unterhalten sich eben und wissen, es dringt nichts nach außen.
Richtig.
Und das ist ja auch mal wichtig, das zu tun. Und da kann man einen Punkt machen. Man kann aber natürlich auch sich denken, ja, was machen die denn da?
Ja, natürlich. Und
dann kann man sich überlegen, warum ist denn Herrhausen, der war ja da und ist da wirklich übel aufgelaufen. Und warum? Weil Herrhausen diesen Schuldenerlass für arme Länder gefordert hat.
Richtig.
Weil er meinte, das sei wirtschaftlich wichtig. Und das haben viele Banken, vor allem die US-Banken, fanden das nicht lustig. Und kurz danach war Herr Hausen tot und man weiß bis heute nicht, wer es war.
Ja, yeah, also man hat da verschiedene Varianten mehr oder weniger und irgendwie keiner hat sich so richtig, also die RAF zum Beispiel hat sich ja für solche Sachen dann immer gleich gemeldet und wir waren das. Das ist ja auch Herr Hausen.
Es ist ja auch jemand, also es ist ja jemand verurteilt worden. Es kam dann eben nur später raus, dass dieser Sprengstoff, der benutzt worden war, mit dem Sprengstoff, den der im, also was da im Keller gefunden wurde an Resten, was der zusammengebastelt hat, nicht identisch war. Also deswegen weiß man das und dass der irgendwie geistig auch nicht so ganz koscher ist. Insofern weiß man es tatsächlich nicht genau, aber es ist natürlich also kein Grund für eine Verschwörungstheorie, ja.
Wie ist es dann eigentlich, wenn man dann auf einmal nach Sansibar geht?
Ich weiß auch nicht, also bei diesem Buch, bei dem Schreiben dieses Buches, sind viele Sachen geschehen, mit denen ich vorher nicht gerechnet habe. Mit Sansibar habe ich gerechnet, das habe ich geplottet. Ich habe gewusst, ich brauche einen Ort, der weit abliegt. Einen Ort, in dem alles ganz anders ist. In dem auch gesellschaftliche Werte andere sind als in Europa.
Mhm.
Vor allem wirtschaftliche Werte anders gelagert sind. Familie hat einen anderen Wert und so weiter. Es ist eben auch eine ganz andere Kultur und vor allem, es ist eine, auch wie Frankfurt, eine sehr weltoffene Kultur. Und es ist eine Kultur, die sich aus Strömungen aus aller Welt speist. Also aus asiatischen Strömungen, aus dem fernen Osten, aus dem, eben dann aus verschiedenen afrikanischen Ländern durch den Sklavenhandel, dann die Kolonialmächte, Deutschland und England, die dort tätig waren, also europäische Einflüsse. Es sind ganz viele unterschiedliche Einflüsse, die dort sichtbar sind, bis heute. Und die nebeneinander existieren. Und das fand ich sehr reizvoll für ein sich öffnen, was meinen Protagonisten eben auf dieser Insel widerfährt. Diese Insel gibt ihnen die Möglichkeit, sich zu öffnen.
Sind Sie selber da mal hingefahren?
Ja. Ich war auf Sansibar im Urlaub, aber eben nur im Urlaub und habe das so aufgenommen und deswegen fiel mir das ein. Und dann habe ich für das Buch, ich recherchiere immer sehr viel, habe ich eine Frau gefunden, die seit inzwischen fast 20 Jahren auf Sansibar lebt, eine Deutsche, und habe mich mit ihr über die Insel unterhalten und über den kulturellen Status dieser Insel und was da alles so los ist und habe ihr erzählt, dass ich meine Protagonisten da gerne hinschicken würde und habe eben auch recherchiert, wie die Kommunikation ist. Das sind eben dann so Feinheiten, wie werden Menschen angeredet, die natürlich auch stimmen müssen in dem Buch, denn es gibt in diesem Buch eine Heilerin, die eben eine andere Anrede hat als Hinz und Kunz, wenn man ihr guten Tag sagt. Und sowas muss einfach stimmen, das gebietet der Respekt. Und sie hat mich eben auch mit einem Schamanen zusammengebracht, der eine Zeremonie meiner Figur anheimstellt und ihr die auch erklärt hat. Der kann natürlich nur Swahili, ich kann kein Swahili, aber sie. Und sie hat die dann mir auf Deutsch sozusagen stille Post weitergesagt. Und Stella wird zu nicht einem Mann, sondern zu einer Frau, aber das ist egal, also eine Heilerin kommen und die wird diese Zeremonie an ihr vornehmen. Und das war mein intensivstes Schreiberlebnis, weil ich, als ich Stella da durchgeschrieben habe, ich dachte, boah, Hokus Pokus und so und Geister und so, aber zu Stella passt das und deswegen sagt die dann auch zu und lässt das mit sich machen quasi.
Ja, weil Stella
kam ich erst, als ich sie durchgeschrieben hatte, wusste ich, was ihr fehlt, tief in ihr drin. Es war magisch.
Ja, das ist aber einfach, Stella ist sowieso eine, die sehr esoterisch auch rüberkommt.
Ja.
Sie glaubt auch an Edelsteine. Da habe ich so ein bisschen meine Probleme. Also,
ja.
Also das ist so ein bisschen, also ich glaube an alles Mögliche. Ich habe meinen festen Glauben. Der steht auch. Und der ist eigentlich, ja, gut, ein christlicher Glauben, aber trotzdem, es ist ja nichts, was irgendwo bewiesen ist.
Ja.
Aber ich finde halt einfach, jeder von uns sollte einen Glauben haben und
ja.
den auch leben.
Ich habe Stella das anheimgegeben aus zwei Gründen. Einmal, weil es eben wissenschaftlich belegt ist, dass der Glaube an Mächte, also gerade wenn jemand sehr spirituell veranlagt ist oder eben esoterisch oder wie auch immer, dann, also diese Menschen, die dafür sehr offen sind, sind auch verhältnismäßig offener für Verschwörungserzählungen als andere.
Mhm.
Und deswegen habe ich Stella das anheimgegeben. Sie ist Goldschmiedin und sie hat eigentlich zwei Fähigkeiten. Das, die eine Fähigkeit ist, dass sie die Energie von Menschen spüren kann, sehen kann und weiß, was sie brauchen. Also wozu sie ermutigt werden müssen, wo ihre Defizite sind, das kann sie einfach erspüren. Und also was nennt man esoterisch Aura sehen, sozusagen. Das gibt es aber wirklich. Also es gibt
ja,
sie können das und das ist so, ja, also ich kann das auch nicht. Für mich ist das auch alles sehr fremd. Ich habe das natürlich auch recherchiert und zwar eben auch habe ich eine Frau gefunden, die nicht da irgendwie als Medium auftritt oder so, sondern die eigentlich was ganz anderes ist und die das aber eben hat, so nebenbei hat. Und die damit jetzt nicht irgendwie Geld macht oder so. Und die hat mir das, hat mir versucht, das zu beschreiben und hat eben dann auch das Wording, was im Buch vorkommt, hat sie korrigiert, dass das eben stimmig ist. Und das braucht Stella und diese Spiritualität, die wird ihr nachher auch die wird ja auf Sansibar natürlich auch nützen, das matcht sozusagen mit der afrikanischen Spiritualität, der sie dort begegnet.
Ja, also ich fand schon auch sehr interessant, dass die verschiedenen Steine verschiedene Kräfte mehr oder weniger zugesprochen werden. Das ist, glaube ich, so, das ist auch richtig so, dass wirklich verschiedene Edelsteine verschiedene Möglichkeiten mehr oder weniger haben.
Ja, also ich habe mir fiel dann erst sehr viel später ein, weil mir war das war eigentlich das mir Unangenehmste an dem ganzen Buch. Ich bin Wissenschaftler-Tochter, ja, also Biologentochter und das muss alles naturwissenschaftlich irgendwie stimmen und so. Und ich wollte Stella das aber eben anheimgeben. Es war eben auch ein Versuch. Und dann fiel mir ein, Moment mal, oder du hattest zumindest als Kind, ich weiß nicht, ob ich es jetzt immer noch habe, man kann es auch verlieren, ich mache zu wenig Musik, ich hatte das absolute Gehör. Das heißt, wenn jemand einen Ton spielt, dann kann ich sagen, das ist der, das ist ein H, das ist ein A, das ist ein C, das ist ein Fis. Und das ist selten.
Ja.
Und es ist eine besondere Fähigkeit. Und ich könnte jetzt nicht sagen, warum ich das weiß. Ich ordne den Tönen ein gewisses Gefühl zu. Mhm. Also sowas wie weich und hart, aber das trifft es auch nicht. Ich kann es nicht genau beschreiben. Aber es funktioniert.
Ja, klar.
Und es ist nicht esoterisch und es ist nicht spirituell. Es funktioniert einfach.
Das ist, also ich habe ja viel, ich bin viel am Telefon bei meiner Arbeit. Rede auch viel mit Menschen und irgendwie erzählen mir auch immer Menschen immer ihre Probleme. Ich weiß nicht immer warum. Ich habe echt keinen blassen Dunst, warum. Aber anscheinend finde ich immer den relativ richtigen Ton.
Naja, die sind einfühlsam. Also, und sie warten ab.
Ja, aber das ist doch normal.
Nee.
Das sollte man doch eigentlich hinkriegen.
Sollte man, aber kriegen nicht so viele hin.
Also.
Muss man als Autor übrigens auch hinkriegen. Gegenüber seinen Figuren.
Ja, denen einfach auch mal zuhören, auch ihnen einfach auch mal den Raum zu lassen. Ich glaube, sie haben bei diesem Buch den Figuren enorm viel Platz gelassen, sich zu entwickeln.
Das ist ein tolles Kompliment. Das wollte ich erreichen, ja. Weil es eben auch so ein Versuch war. Mit beiden. Also mit Stella, die eben ganz anders ist als ich. Und mit Falk, der schon mal anders ist, weil er ein Mann ist. Und weil er wirklich, er denkt auch, also er ist mir zwar im Rationalen sehr ähnlich, aber er denkt ganz anders. Er dieses nach vorne streben und auch dieses Spielerische und das, dass man ins Risiko geht und dass man auch mal eben über Grenzen geht und so, das bin ich nicht so sehr. Und das ist Falk. Und ich hatte dafür auch eigentlich zwei Vorbilder sogar. Eins ist mein Sohn, deswegen ist ihm das Buch auch gewidmet. Das ist Falks Lebensmotto ist neues Spiel, neues Glück.
Ja.
Ein Investmentbanker muss spielen können. Also der muss er muss auch verlieren können, damit er gewinnen kann.
Wie ist
und das kann Falk. Und mein Sohn kann das auch. Der hadert nicht, wenn er verloren hat. Das nimmt einem Kraft.
Ja.
Und dass man natürlich bestimmte Dinge, wenn man was falsch gemacht hat, noch durchdenken muss, bla bla bla, ist das eine. Aber zunächst mal kann man sagen, wenn ich was verloren habe und wenn ich hadere, verliere ich erstmal Kraft. Und das für das Neumachen. Und wenn das alles schnell gehen muss, dann ist Hadern auch nicht angesagt. Auch aus anderen Gründen ist Hadern nicht angesagt. Und das kann Falk.
Ja, also und ich habe halt einfach so diese Möglichkeit, also ich für mich, das sieht man ja auch an dem Blog zum Beispiel, ich ziehe halt einfach auch Sachen durch.
Ja.
Also wo ich dran glaube, da das ziehe ich auch durch, wo ich dahinter stehe. Und zum Beispiel, wenn ich über Social Media nachdenke, damit kam ich überhaupt nicht ganz zurande. Dieses Aalglatte da teilweise. Und das ist zum Beispiel für mich auch Falk teilweise gewesen. Falk war für mich so glatt teilweise gegenüber.
Der hätte das gekonnt. Also der hätte mit Social Media überhaupt kein Problem gehabt. Der hätte sich gesagt, okay, das ist Social Media. Das funktioniert so und so. War ja ein kluges Kerlchen.
Ja.
Und das funktioniert so und so. Und das ist alles nicht echt, aber wie nützt mir das? Was kann ich tun? Wie kann ich auch offen sein? Wie kann ich auch anderen Freude machen? Es ist ja auch nicht so, dass man damit niemandem eine Freude macht, wenn man irgendwas Gutes postet auf Social Media.
Um Gottes Willen.
Aber ich weiß dabei ganz genau, ich habe eine bestimmte Position und aus der Position heraus mache ich das. So.
Genau.
Und das ist Strategie.
Und zum Beispiel, ich kriege bei Social Media zum Beispiel keine Vibes hin. Also ich fühle nichts. Mhm. Also auch wenn ich da schreibe oder sonst was, ich fühle da nichts. Ich krieg das nicht hin. Also das ist so eine Sache, schwierig.
Ich habe 2 Jahre gebraucht, um zu sagen, also als Autorin brauche ich ja eigentlich auch wirklich einen Account. Also ich muss ja irgendwie präsent sein auch. Gerade wenn man in einem Indie-Verlag veröffentlicht, was ich jetzt mit meinem 4. Roman getan habe, weil er eben sehr mutig ist und weil er nicht genreschnittig ist, dann braucht man das eigentlich. Und ich habe dann mir gesagt, okay, Ulla, du machst das ganz ehrlich. Du machst so einen Account. Ich habe überhaupt keine Follower oder eben nur ganz wenig und ich folge auch nur ganz wenigen Menschen, also denen, denen ich sonst auch folge, sozusagen, also für die ich mich auch interessiere oder für die ich mich beruflich interessiere. Ich habe auch nur einen beruflichen Account. Und man sieht auch ganz deutlich bei mir, warum ich den habe. Das ist ein ganz klarer Senden-Account und weniger ein Empfangen-Account. Mhm. Und das sieht man auch. Und ich mache da auch niemandem was vor.
Ja, das kann ich mir, das geht mir ja ähnlich. Und wie ist es jetzt eigentlich dann so mit, wenn man so überhaupt nicht Genre, also das ist, es hat ja so viel. Also es hat ja einmal die Verschwörungstheorien, dieses Buch. Ja. Es hat einmal, es ist ein Bankthriller.
Ja.
Es ist ein, man kann auch sagen, es ist teilweise auch ein Familienroman.
Ja, es ist ein Familienroman und eine Liebesgeschichte.
Und eine Liebesgeschichte. Und das ist ja einfach mehr oder weniger alles zusammen, mehr oder weniger, ne?
Pralle Leben.
Das pralle Leben und
alles drin.
ja genau, es ist alles drin. Es hat ja auch ein paar hundert Seiten. Es ist auch nicht ein 300-Seiten-Roman, sondern
nein, der hat knapp schon eine, 500, ne?
Ja, 500, knapp irgendwo so da um den Dreh rum, keine Ahnung. So,
guck mal nach, ich weiß gar nicht, wie viele es sind gedruckt.
Ich hab,
weil es hat mich, ach nö, das sind nur 415, 407, nein, das ist ja schon der Brief, 414 Seiten. Lang, ja. Aber zart, heißt der letzte Satz.
Ah, ja.
414.
Wie ist es dann in so einem Verlag dann, also wie ist es erstmal einen Verlag zu finden dafür? Weil Verschwörungstheorien oder sowas mögen viele Verlage jetzt auch nicht unbedingt.
Das war eine sehr spannende Geschichte, weil ich ja vorher in großen Publikumsverlagen veröffentlicht habe und auch als Lektorin natürlich meine Kollegen kenne, die an den richtigen Schreibtischen sitzen. Und ich habe den Verlag auf die richtigen Schreibtische, den Verlag, ich habe den Roman oder das Manuskript auf die richtigen Schreibtische gebracht. Und ich bekam wahnsinnig viele positive Rückmeldungen. Richtig doll positive Rückmeldungen. Und zwar von Menschen, die mir nicht Honig ums Maul schmieren. Aber dann kam zu komplex, zu gehaltvoll, nicht in ein Genre einzuordnen. Wir wissen nicht, wie wir es platzieren sollen. So. Mhm. Bei zu komplex und zu gehaltvoll habe ich mir gedacht, okay, wenn ich nicht Ulla Mottes wäre, sondern Ulrich Mottes wäre, dann wäre das vielleicht was anderes. Da hätte man das zu vielleicht nicht davor gesetzt. Und dann hätte ich auch über Banken schreiben dürfen. Ja, das kam auch noch, dass eben Bank ist I und 80%, wenn Frauen so einen Roman schreiben, dann sind 80% Leserinnen. Und die mögen nichts von Banken lesen.
Ach, also ich zum Beispiel habe auch Kontakt mit einer Investmentbankerin oder so. Also das ist
Quatsch,
das ist vollkommener Quatsch. Und es ist, meine Schwester arbeitet bei einer Sparkasse.
Das ist Quatsch, aber das ist das Klischee.
Es ist so. Es
im ZDF, diese Serie, ich glaube Bad Banks hieß die, ZDF, das sind ganz viele, also wirklich nicht junge, hippe Männer, sondern das hat Einschaltquoten gehabt, bis zum geht nicht mehr.
Mhm.
Hallo? Aber in der Buchbranche ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Und ich brauchte eben einfach jemanden, der Mut hat.
Ich habe aber das Gefühl, dass der Mut in den Verlagen immer, immer geringer wird auch.
Total.
Also ich habe das Gefühl... Es
wird einem auch so gesagt. Ich höre das auch.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Ich kriege ja wirklich viel mit und dass ich jetzt langsam sicher immer mehr in Richtung Indie-Verlagen auch gehe, hat ja auch einfach auch den Grund, weil ich ansonsten keine reizvollen Themen mehr habe.
Also Indie-Verlage wären für die Frankfurter Allgemeine Zeitung oder für die Zeit oder so, also für das Hochfeuilleton, waren die vor wenigen Jahren noch gar nicht hingeguckt. Die gucken hin inzwischen.
Ja. Yeah.
Die gucken hin, weil die sich irgendwie sagen, ja, wir brauchen ja was Ordentliches, ja. Also das ist schon interessant und ich meine, man sieht es ja auch einfach, dass also dieses ganze New Romance, New Adult, das ist einerseits wirklich toll, weil man junge Leser, die wirklich Bücher lesen und die auch schöne Bücher in der Hand haben wollen, gewinnt und zum Lesen wirklich wieder animiert. Aber es ist eben im Prinzip der neue Heftchenroman. So.
Ja,
also, schwierig.
Ja, ich bin mit John Sinclair...
Und selten richtig gut.
Bin mit John Sinclair, Geisterjäger John Sinclair groß geworden und meine Schwester ist dann mit New Romance mehr oder weniger groß geworden.
Ja.
Und ich finde halt einfach, ich finde halt wenig Forderndes teilweise.
Mhm.
Also das ist so, alles so gleichformig. Wobei ich bestimmte Verlage, mit denen ist es immer noch sehr spannend, zusammenzuarbeiten. Aber
auf jeden Fall. Also das war jetzt auch sehr negativ von mir gesagt. Es gibt immer tolle Titel und immer, aber es sind eben wenige. Und ja,
Also ich zum Beispiel, ich finde manchmal einen Verlag und da gibt es unwahrscheinlich viele Menschen und bei den Verlagen, die sind besonders warmherzig. Also auch in der Presseabteilung oder so. Es gibt
eine Branche mit wenig Geld, wir können uns das leisten.
Es ist einfach so, ach naja, man sieht sich, man mag sich oder man mag sich nicht oder so. Man spürt das dann auch sofort. Oder man ist auch ehrlich zueinander. Also man sagt auch mal, ey, Herr Eckert, also jetzt gerade mal nicht oder sonst irgendwas oder.
Hm.
Das ist einfach so und das ist unwahrscheinlich schön. Und deswegen finde ich aber auch, dass diese Indie-Verlage, und davon gibt es wirklich enorm viele, die blühen mittlerweile auf, finde ich.
Ja.
Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Palm Art Press anschaue, dieses Buch von ihnen, Ich spüre dich leben, es ist unwahrscheinlich toll gebunden. Es ist ein schönes Cover. Es ist gutes Papier. Es ist gut gedruckt. Es ist ein schönes Lesebändchen mit dabei. Es ist einfach ein Buch. Es ist einfach ein Buch, welches schon alleine Lust an Lesen macht. Man schlägt es auf. Das leichte Knirschen ist da. Und es ist einfach wunderschön.
Ja. Ich fand auch sehr interessant, ich habe eine Leserunde bei Lovely Books und da wurde eben dann auch das Cover und auch das Buch wurde öfter als sonst einfach erwähnt. Also positiv erwähnt.
Mhm.
Das fand ich sehr schön. Nein, es ist handwerklich. Also dieses Cover ist blau und hat eben sowas ein ganz kleines bisschen lila und damit nicht alles zu blau wird, ist genau dieses Lila im Vorsatzpapier aufgenommen. Und es gibt eben diese gelben Wellen oder Aktienkurse oder was man auch immer davon halten mag, es ist ein bisschen indifferent. Und dann ist das Bändchen eben gelb und hinten die Fadenbindung ist auch gelb. Also das ist einfach, es passt alles.
Und da kann man dann natürlich auch, es ist genauso wie der Inhalt von dem Buch. Es ist einfach eine runde Geschichte. Es ist einfach etwas, was manchmal auch sehr fordernd sein kann. Also für mich zum Beispiel waren diese Sequenzen mit den Edelsteinen und mit dem mit den ganzen Esoterik und mit der Verschwörungstheorien, das war für mich teilweise sehr schwer zu lesen und schwer zu verarbeiten.
Hm. Warum war das schwer zu verarbeiten?
Weil es so dicht war. Also weil bestimmte Dinge, die da auch angesprochen worden sind, immer wieder von überall her immer wieder so ein bisschen zugetragen bekommen. Und da stelle ich mir dann auch jedes Mal die Frage, warum muss es eigentlich immer einfach sein? Und warum kann man nicht mal den schwereren Weg gehen, den ehrlicheren Weg? Das ist ja genauso wie zum Beispiel Leerverkäufe, die ja zum Beispiel Falk macht. Ja. Ist ja auch nicht der ehrliche Weg.
Ja, jedenfalls nicht die ungedeckelten Leerverkäufe, ja. Hm?
Also er ist ja im Endeffekt, er geht ja schon schon schwierig.
Ja, er macht das, was man als Investmentbanker macht, damit man richtig was reinbringt, ja.
Wie ist es denn eigentlich auf einmal, dann, wenn wir gerade so bei Banken nochmal reden, solche Sachen wie zum Beispiel diese Mikrokredite auch nochmal zu benennen?
Ja, das ich bin ja dann eben nach Sansibar gegangen und habe, was ich immer tue, und das habe ich in diesem Buch am ausführlichsten getan, weil es sich anbot. Ich finde die Hitchcock-Filme, wenn man die sieht, Hitchcock ist immer irgendwo drin. Der steht irgendwo an der Bushaltestelle oder ist irgendein Passant oder so. Der ist meistens irgendwie so eine Sekunde zu sehen.
Ja.
Als Statist. Man muss es natürlich wissen. Man muss wissen, wie der Mann aussieht und man muss es wissen. Und man guckt vielleicht auch gar nicht hin. Man sieht es vielleicht auch erst beim zweiten Mal, weil es wirklich, also es ist unauffällig. Und das fand ich sehr schön. Es ist wie so eine Signatur. Und ich habe in meinen Romanen taucht immer irgendjemand aus dem Vorgängerroman taucht auf in dem nächsten. Das muss gar nicht namentlich sein. Das kann eine ganz kleine Szene sein. Oder ist es in einem Fall ist es nur so eine kleine Erinnerung an etwas. Da sitzt so ein Paar neben dem Paar, um das es in dem Roman geht. Und wenn man den Roman davor gelesen hat, dann weiß man, wer das Paar ist. Es ist an einem bestimmten Moment, in einer bestimmten Situation und der Mensch in dem Folgeroman schnappt so einen Satz auf und das war's. Und den Satz sagt er natürlich in dem vorherigen Roman. Also ich habe immer eine sozusagen Person, ist wie eine Patin oder ein Pate für den neuen Roman. Und in diesem Roman sind es Merle und Maya, die in dem Vorgängerroman Morgenluft eine Kleingartenparzelle haben und Merle kommt aus einer Bankerfamilie, eine Privatbank, eine richtig gut beleumundete Privatbank. Die hatte so ihre Probleme mit dem ganzen Finanzwesen und so und wollte nicht in die Fußstapfen ihrer Eltern treten, weil sie eigentlich nicht das viele Geld von Leuten verwalten wollte, die eigentlich gar nicht mehr dieses Geld nicht selbst erarbeitet haben.
Das wollte sie nicht. Das war ja auch zum Beispiel auch ein Thema, glaube ich, bei genau dem Vorgängerbuch.
Genau. Das war praktisch Merles Problem in dem Vorgängerband und die findet eine Lösung. Also die steigt aus und es gibt in dem Vorgängerband, ist ja kein Vorgängerband, das ist ein völlig anderer Roman, völlig anderes Thema. Alles völlig anders. Nur diese Figur, die taucht eben auf einmal wieder auf. Und am Ende dieses Romans Morgenluft hat sie eine Perspektive für sich gefunden und sie weiß, wo sie hingehen will. So, es löst sich für sie. Und diese Perspektive, wir sind ja nun 2 Jahre weiter, sie ist auch 2 Jahre weiter und hat eben diese Perspektive, hat diesen Weg eingeschlagen. Und dieser Weg ist, dass sie eben solche Mikrokredite unter anderem vergibt. Dass sie in der Entwicklungshilfe arbeitet und da eben finanzielle Anstöße gibt. Und weil ihre Freundin, die arbeitet eben in der Entwicklungshilfe und ist mit Flüchtlingen beschäftigt, also ihre Partnerin. Und
ist ja immer noch dieselbe wie auch bei Morgenluft, wenn mich nicht alles täuscht.
Genau, und die beiden, die tauchen da auf und die geben, als eben Falk nach Sansibar geht und er geht dort zu einem Grundstück, was seiner Familie gehört, Kolonialgeschichte. Und es gab dort natürlich auch ein Haus und dieses Haus ist aber irgendwann abgebrannt und dieses Grundstück gibt es aber noch. Und er geht dahin und wird dort eine Lodge bauen und zwar in einem Dorfprojekt. Also die Menschen aus dem Dorf daneben, die helfen ihm beim Bau, die werden auch dort arbeiten und werden das zusammentragen. Also Falk selbst wird keinen Gewinn einfahren damit. Er wird ein sehr bescheidenes Leben damit sich sicher arbeiten, aber im Prinzip ist es wirklich so ein Dorfprojekt. Und weil das so ein Dorfprojekt ist, kommen eben Maya und Merle, also kommt vor allem eben Merle, er sucht sich da eben so jemanden, der sowas anbietet und recherchiert und die beiden, die treffen da aufeinander.
Ich, eben wo sie auf einmal Merle sagten, auf einmal ist es mir wie Schuppen aus den Augen von Augen runtergefallen. Weil ich hatte auf einmal so, scheiße, ja, stimmt, da war was.
Ja, es war Merle. Und die kommt eben bei Morgenluft auch vor.
Und ich hab irgendwie so das Gefühl gehabt bei dem Buch, ja, dass die kommt mir bekannt vor, aber irgendwie auch nett, weil
ja,
ich hab.
Weil es völlig anders ist.
Weil es komplett auch anders ist. Weil es eine komplett andere Rolle ist und ja. Aber irgendwie kam mir so weil Merle und Maya waren auch bei Morgenluft für mich persönlich auch so, war ein Pärchen, was ich echt unwahrscheinlich gerne gehabt habe.
Ja, die sind schon super. Und das ist eben, das ist mir eben auch wichtig, etwas aufzuzeigen, wie es auch gehen kann. Wie man eben auch nachhaltig investieren kann. Und da gibt es ja tatsächlich eben inzwischen auch Regeln, diese ESG-Regeln und also von der UN eben auch bestimmte Regeln. Und das, man kann eben tatsächlich, so wie man grünen Strom kaufen kann, kann man eben auch in Aktienfonds investieren, die sich diesen Regeln, also die nur Unternehmen haben, die sich diesen Regeln unterwerfen.
Und das ist ja auch, wird ja auch in dem Buch zum Schluss mehr oder weniger auch thematisiert.
Genau, also Falk, wir bleiben natürlich nicht, also das wäre ja zu billig, den Sonnenuntergang auf der Trauminsel Sansibar zu machen und dann lieben sie sich wieder. Nein, das passiert nicht, sondern es geht zurück nach Frankfurt.
Aber
und zwar auf getrennten Wegen.
Aber absolut getrennte Wege und mehr möchte ich dazu jetzt auch, glaube ich, nicht sagen, weil wir wollen ja jetzt, also weil
kann man ja auch lesen.
Ich finde einfach, ja, das ist, man sollte einfach den Weg gehen, also von dem Verlassenwerden, dem Problem mit der Polizei, dem eigenen Laden, also den der eigenen Goldschmiede,
ja.
Mit wirklich Menschen, denen ich eigentlich erstmal kurz aufs Maul hauen wollte. Mhm. Also so ein bisschen aggro haben die mich gemacht. Es ist einfach wirklich dieser Weg, dieses Leben zu spüren. Also sie spürt ja das Leben von ihrem Sohn, von ihrem neugeborenen Sohn, aber sie spürt auch das Leben von Falk.
Ja, sie spürt ihn, sie spürt das Leben von Falk,
Und
sie kennen sich seit Kindheitstagen, das muss so sein.
Und wenn man dann die Familien, das glatte Land auch so ein bisschen betrachtet, es ist unwahrscheinlich viel, was passiert. Alle Personen haben auch ihre Schattenseiten. Ich finde auch, dass Stella ihre Schattenseiten hat. Sie ist keine leuchtende Persönlichkeit.
Nein.
Und alle haben so ihre Vorzüge, aber auch ihre Nachteile.
Mhm. Und also ich fand sehr interessant, ich habe, also um nochmal ganz kurz auf diese Esoterik zu kommen, diese Esoterik sind für mich, ist eigentlich nur ein literarisches Bild. Es gibt nichts in diesem Buch, aber auch wirklich gar nichts, was nicht ohne irgendeine Esoterik genauso funktioniert hätte. Das war mir auch wichtig. Es gibt nichts, was nicht ohne dieses Spirituelle funktioniert hätte. Das sind literarische Bilder. Und auch am Schluss, als dann der Teil Familiengeschichte Fahrt aufnimmt, gibt es ja auch etwas, was eigentlich total magisch ist und was total abartig ist. Aber es würde auch alles gehen ohne das.
Mhm.
Und das wirklich Magische, was passiert ist, steht nicht in dem Buch. Das wirklich Magische, was passiert ist, ist eben dieses Erlebnis, was ich hatte beim Schreiben, bei dieser Zeremonie, die ich an Stellas Stadt eben durchlaufen hatte. Und da fand ich dann auch, da ist mir nicht nur eingefallen, was Stella fehlt, sondern da ist mir zum Beispiel auch eingefallen, dass ihre Eltern, die ich erst sehr negativ dargestellt habe, weil sie eben in Stellas Sicht auch so negativ sind und so gefühllos und so, also die stehen ja einfach nicht bei. Die leben ihr Leben, aber dass es gar nicht so negativ ist, sondern dass die eben ihr Leben leben. Und dass Stella ihr Leben leben muss und dass nicht ihre Eltern ihr Leben leben können, das muss sie alleine machen. Und da sind für mich manche Steine irgendwie an die richtige Stelle gefallen.
Mhm. Aber das ist ja sowieso diese Geschichte auch beim Lesen. Zum Beispiel jeder von uns, jeder, der dieses Buch liest oder egal welches Buch man liest, jeder von uns wird die Figuren anders aussehen lassen. Jeder von uns wird die Situation anders deuten in seiner Fantasie. Es wird ein anderer Film geben für einen selber. Es wird in diesem Buch nichts irgendwo komplett vorgegeben, sondern es ist ein etwas Fortlaufendes.
Ja, und also was bei dem Buch eben wirklich auch passiert ist, mehr als bei anderen Büchern, also auch bei meinen anderen Romanen, haben sich ja Figuren entwickelt, aber die Sicht auf die Figuren, meine Sicht auf die Figuren, hat sich während des Romans sehr stark ausdifferenziert und auch verändert. Also das fand ich, na, verändert ist vielleicht das falsche Wort, aber eben ich habe neue Perspektiven auf sie gewonnen. So, ist vielleicht besser ausgedrückt.
Das ist ja auch zum Beispiel bei diesen vier jungen oder älteren Damen bei dieser Gruppe, die hatte für mich auch am Anfang einen anderen Drive gehabt wie zum Schluss. Also das hat sich einfach weiterentwickelt.
Ja.
Und das ist ja nicht nur die Beziehung zu den Eltern, zum Beispiel auch zu Falks Eltern hat sich verändert. Stella hat sich dadurch, dass sie auf einmal ein Baby hatte, ganz anders verändert. Ich fand auch, dass der kleine Linus?
Linus.
Linus so eine gewisse Art Katalysator war.
Ja, ja, das ist natürlich, also so ein Kind zu haben und sagen wir mal so, vielleicht man muss es sich ja auch nicht schwerer machen, als man muss sozusagen. Das ist ja auch, finde ich, das ist eben Literatur, dass man Dinge zusammenkommen lassen kann, die im wirklichen Leben nur selten zusammenkommen, aber durchaus zusammenkommen können. Also, dass da eben die Geburt des ersten Kindes zusammenfällt mit dem Abschiedsbrief des Mannes. Und dass sich das Leben eben wirklich so komplett aus der Bahn schießt, in der es war, das ist natürlich auch etwas, was dann ein starkes Schreiben auch ermöglicht.
Ja, also wie gesagt, also das Buch, man schießt komplett aus der Bahn, man hat einen Selbstfindungsprozess. Erstmal muss ich Stella ja auch selber finden.
Ja.
Muss auch auf einmal sich selber wieder vertrauen.
Ja.
Das musste sie, ne? Und
sie muss wirklich zu sich zurückfinden, ja.
Sie muss zu sich zurückfinden. Und ich finde einfach, es ist Stella 2.0 geworden. Mhm. Also sie ist da verbessert rausgekommen. Genauso wie alle anderen Personen auch nicht besser unbedingt rausgekommen sind, aber ich glaube, man sollte das Buch einfach lesen und dieses Leben spüren.
Danke. Ja, das finde ich natürlich auch.
Ja, also weil.
Ja, also ich würde mich freuen einfach, weil es eben. Ich schreibe ja Gesellschaftsromane und die schreibe ich eben auch, weil ich die Welt verbessern will, ist doch klar. Also, ich finde, Bücher können die Welt verbessern und das will ich auch mit dem Buch.
Ja, also Bücher können die Welt verbessern, wir Menschen können die Welt verbessern, wir Menschen können versuchen, aufeinander zu hören, miteinander zu reden und miteinander Zeit zu verbringen. Und miteinander Zeit zu verbringen bedeutet auch, ein Buch einfach mal in die Hand zu nehmen, zu lesen und auf sich wirken zu lassen. Vielleicht auch mal nur ein Kapitel zu lesen, dann vielleicht mal eine Runde um den Block zu gehen, einfach mal darüber nachzudenken oder nachzufühlen, was fühle ich eigentlich bei dem Kapitel oder was empfinde ich bei der Person. Und ich finde, das kann man bei diesem Buch wunderbar machen. Danke dafür.
Ich danke.
So, dann tue ich jetzt mal auf Stopp drücken. Das war's für heute. Bis bald bei der Literaturlaunch.eu. Euer Markus.